Sie hat gehört, sie hat ihr Erbe verkauft und das Geld dann komplett gespendet.
Ja, das stimmt. Ich bin aus dem Flugzeug ausgestiegen und hatte so ein Gefühl der Verbundenheit und der Heimat.
Geschichten, die das Leben schreibt. Von und mit Harry Mayer.
Hallo und herzlich willkommen bei Geschichten, die das Leben schreibt. Mein heutiger Gast kommt nach Empfehlung meiner Arbeitskollegin, die zu mir gesagt hat, Mensch, lade die Gela ein, die hat eine tolle Geschichte. Jetzt sitzt sie bei mir und ich sage, hallo Gela, schön, dass du da bist.
Wow, so eine schöne Begrüßung, ganz herzlichen Dank, ich freue mich auch.
Ja, du strahlst ja über beide Ohren, dir geht's gut, gell?
Ja, mir geht's sehr, sehr gut.
Vielleicht liegt's ja daran, du hast eine Homepage, die heißt Angela's Energy.
Yes.
Du hast Energy.
Angela's Energy.
Dieser Verein unterstützt Frauen und Mädchen in Indien. Darüber wollen wir heute sprechen. Ursprünglich kommst du ja aus Nürnberg.
Ja, noch ursprünglicher bin ich ein Münchner Kindl.
Eine richtige Bayerin.
Yes.
Ja, mittlerweile hast du aber so einen typischen Punkt zwischen den Augen.
Ja.
Das kommt aber aus Indien.
Ja, schade, dass wir nur einen Podcast machen und es nicht per Video aufnehmen. Dann würde man mich jetzt sehen. Das ist ein Bindi und das nehme ich als Dekoration, als Reminder für meine Verbindung zu meinem Verein und zu Indien, meiner zweiten Heimat.
Also es ist wirklich schade, ich werde ein Bild posten auf meinem sozialen Netzwerk. Dann könnt ihr die Angela mal richtig erleben. Vor mir sitzt, ich sage jetzt mal wirklich, ein bunter Vogel.
Ja, richtig. Ich liebe es.
Und ein bisschen so einen indischen Style hast du auch.
Ja, natürlich. Natürlich.
Was hast du eigentlich mal gelernt?
Ich bin eine Bankerin.
Ach, tatsächlich so richtig klassische
Bankkauffrau
aus Bayern.
Mhm. Ja, 16 Jahre.
So siehst du aber ehrlich gesagt nicht mehr aus.
Ja, die Zeit hat sich verändert und es fühlt sich an wie in einem anderen Leben.
Wie hast du deine Liebe zu Indien entdeckt?
2013 bin ich das erste Mal nach Indien geflogen. Da waren meine zwei Söhne 14 und 15. Und da habe ich mir gedacht, jetzt ist es Zeit für eine Ayurveda-Kur in Indien.
Okay, also das heißt, bis 2013 hattest du so ein typisches, klassisches, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, bayerisches, deutsches Leben, Mann, zwei Kinder, Elternzeit dann, nicht und dann bist du zu Ayurveda. Was ist Ayurveda? Ich kenn's nicht mal.
Die Wissenschaft vom Leben. Ayurveda ist der Ursprung in Indien, in Kerala. Und da geht's eben um die Körperpflege, den Geist zu pflegen und die Seele zu pflegen in Kombination mit diesem Dreiergespann, die Nahrung, die Lebensweise, die Lebensart, die Einstellungen zusammenzuführen und in Balance zu führen. Und 2013 war das für mich der Impuls, dass meine Söhne jetzt in der Pubertät sind und sich sehr, sehr, sehr gut entwickelt haben und ich gesagt habe, jetzt ist Zeit für mich, für Ayurveda. 2 Wochen Kur in Indien, alleine.
Ich stelle mir Indien, wenn man es im Fernsehen sieht, immer so dreckige Straßen vor. Nicht, dass da überhaupt ein Hotel gibt. Wie hat das ausgesehen?
Ja.
Kann man das buchen?
Ja, vor 10 Jahren, hat es auch tatsächlich so ausgeschaut. In den letzten 10 Jahren hat sich sehr viel fortentwickelt auch. Aber natürlich, wenn man es übers Land fährt, Dreck, den Müll. Müll ist prädestiniert für Indien. Ne? Aber es gibt natürlich auch sehr, sehr schöne Hotels, in denen man Ayurveda und Kuren und Urlaub machen kann.
Und in so ein schönes Hotel bist du gefahren?
Ja,
Was lernt man dann da?
Ich gehe noch einen Schritt zuvor. Vorher, ich bin aus dem Flugzeug ausgestiegen und hatte so ein Gefühl der Verbundenheit und der Heimat. Das ist eigentlich der Knackpunkt. Ohne dass man das Land kennt, ohne dass man noch mit dem Auto durchs Land gefahren ist, das Gefühl, die Frauen zu sehen in ihrem Sari, in ihren bunten Gewändern, dieses Gefühl des Heimkommens, der Heimat und der Erinnerung. Manche Menschen wissen das vielleicht so. Sie kommen an irgendeinen Ort im Urlaub, beim Wandern, in eine Stadt und sagen, oh, ich habe da so ein Gefühl, als wäre ich da schon mal gewesen.
Mir fällt jetzt gerade spontan H.P. Kerkeling ein. der hat ja in seinem Buch mal eine so Seelenrückführung gemacht und ist dann auf die Idee gekommen, oder ihm wurde gesagt, er war irgendwann mal ein Mönch, der schon geliebt. Also glaubst du auch an Wiedergeburt? Oder,
ja,
oder?
Selbstverständlich. Ich war in meinem letzten Leben in Indien, ja. Ach. Ja. Und deswegen können wir gleich im Thema einsteigen. Deswegen möchte ich Gutes tun für Indien und für die indischen Frauen und Kinder, die das wollen und die eben nicht gesehen werden. Die werden nicht gesehen, die haben keinen Namen, die sind namenlos, sind zurückgewiesen, ausgewiesen. Und ja, ich bin sicher, dass ich solche Erfahrungen in alten Leben auch gehabt habe. Und jetzt möchte ich da was zurückgeben.
Hast du dann auch mal so eine Rückführung gemacht oder war das das Gefühl, wie du aus dem Flugzeug ausgestiegen bist, wo du sagtest, da brauche ich gar keine Rückführung, ich weiß, da war ich schon.
Ja, ich weiß das, ich weiß es, weil ich selber Rückführungen mache.
Ach echt?
Ja, und ich auch Rückführungen selber erhalten habe in meinen Ausbildungen und ich das aber jetzt auch ohne Führung fühle. Ich vertraue mir zu 100%. Also ich folge meiner Intuition, meiner Seele. Wie kann man es erzählen, wie kann man es erklären? Ich folge dem Ruf meiner Seele. Ich bin verbunden ganz eng mit meiner, bewusst mit meiner Seele. Und meine Seele weiß, was gut für mich ist. Und deswegen fühlt sich das alles leicht und einfach an.
Vor 2013 war das noch nicht da. Also für mich hört sich das gerade alles hochinteressant, hochspannend an. Vor 2013 warst du eine ganz normale bayerische Bankangestellte oder war dann auch schon ein bisschen so die spirituelle Richtung bei dir da?
Ja, die spirituelle Richtung habe ich eigentlich als Kind schon gespürt, weil ich sehr mit der katholischen Kirche verbandelt war.
Jetzt nicht mehr?
Nein, sehr streng. Mich auch da angebunden habe und ich dann irgendwann erkannt habe, dass das nicht mein Seelenweg ist, dass ich in diesem Leben das loslassen darf und mich selber ermächtigen darf in dem göttlichen Licht. Ich hatte zwei Leistungssportler im Fußball. Meine wunderbaren Söhne sind sehr, sehr aktiv und hatten eine sehr sportliche Kindheit. Und ich habe die in dieser Zeit sehr, sehr intensiv unterstützt. Und ich kam, so dieser Auslöser war 2008. Mein Sohn, mein Älterer, mein Michel, hatte eine Sportverletzung und wir mussten zu jemandem ganz schnell gehen, also Oberschenkelzerrung, sage ich jetzt mal. Und es war kein Physio da, es war kein Arzt available. So hat eine Freundin gesagt, du, ich kenne da jemanden, der macht das ganz toll, der ist in einem Fitnessstudio und geh einfach einmal hin und schau, was der machen kann. Und ich komme zur Tür rein und derjenige sagt zu mir, oh, da kommt eine Lichtträgerin. Und dann habe ich gesagt, was meinst du damit? Was machst du hier für Arbeit? Und dann war das so dieser Funke, der entzündet worden ist. Und das war 2008 und von da an habe ich mich damit beschäftigt und habe ganz viele Ausbildungen gemacht.
Was hast du dann alles für Ausbildungen gemacht? Also ich habe mal nachgelesen auf deiner Homepage, du hast energetische Heilberatung gemacht.
Ja, das heißt, energetische Heilbehandlung, also mit Reiki habe ich angefangen. Das war dann damals eben eine Reiki-Behandlung, wo der Michel da war. Danach habe ich mich in ganz verschiedenen energetischen Themen führen lassen, leiten lassen, habe mir ganz viel angeschaut, Reiki, Reconnective Healing, Eric Pearl in Hamburg, NLP Practitioner, NLP Master, viele intensive Ausbildungen und dann ging es noch weiter so in die Richtung Kontakt zu den Engeln, zu den Erzengeln.
Ja, passt ja zum Katholischen.
Ja, ich heiße ja auch Angela.
Angela. Jetzt ganz lustig, ich muss es jetzt kurz erzählen.
Ja.
Ich zeichne in einen separaten Raum immer auf und sie hat sich gerade hingesetzt und hat gesagt, so, und den habe ich jetzt erstmal gereinigt. Dann habe ich gesagt, okay, warum? Ja, im anderen Haus hat alles einigermaßen gepasst, aber hier herinnen, diese Energie musste raus und ich musste jetzt sagen, da habe ich nicht weitergemacht, es stimmt. Hier sind schon Tränen geflossen.
Ja.
Bei den Autos hast du gespürt, gell?
Ja, ja. Ich bin sehr sensibel.
Also ein sehr spiritueller Mensch. Und diese ganzen Ausbildungen hast du alle in Indien bestritten? Oder?
Nein, alle in Deutschland. Alle, ich habe Angel-Coach-Ausbildung, verschiedene Stufen.
Was ist denn ein Angel-Coach?
Ja, also ich, so vom Gefühl habe ich jetzt gar nicht so das Bedürfnis, darüber tiefer einzusteigen. Im Endeffekt geht jede Ausbildung führt einen mehr zu sich selber. Den Engel in sich selber finden. Weil den Engel, diese Energieform, das ist eine Energieform, ist jeder von uns. Jeder hat diesen Funken in sich, dieses Göttliche. Manche sträuben sich mit dem Wort göttlich. Dann nennen wir es die Urquelle, das Universum, das ewige Licht, die Seele. Und all die Ausbildungen führen einen halt mehr und mehr zu sich selber. Ist mir jetzt mittlerweile tatsächlich nicht mehr wichtig, weil irgendwann kommt dein Bewusstsein und du bist Bewusstsein, du bist nicht dieser Körper, die Materie, sondern du bist Bewusstsein. Du bist ein spirituelles Wesen hier in diesem Leben, das eine menschliche Erfahrung macht. Und wenn man das erkennt, dann brauchst du keine Schulungen mehr, keinen Lehrer, keinen Ausbilder, keinen Guru. Dann erkennst du den Guru in dir und Jesus sagt, erkenne das Königreich in dir, du bist das Königreich.
Und Jesus sagt auch, liebe deinen Nächsten und bete für die, die dich verfolgen. Genau. Und das ist ja eigentlich, du sprichst ja prinzipiell auch von der Grundbotschaft des Christentums.
Ja, ich bin sehr mit der urchristlichen Kirche, urchristlichen Familie verbunden, sehr mit dem Christusbewusstsein. Wow, Jesus und Maria Magdalena, Mutter Maria, sind dieses neue Bewusstsein jetzt auf Erden, wo es ganz viel um Vergebung geht, um den anderen auf Augenhöhe zu begegnen. Es gibt nicht richtig und falsch, es gibt keinen höheren und es gibt keinen tieferen. Wir sind alle gleich.
Aber dann passt es ja gar nicht zu Indien.
Doch.
Ja, in Indien gibt es doch dieses Kastensystem, ja, wo Menschen in verschiedenen Kasten geboren werden.
Ja.
Ich greife jetzt schon ein bisschen vor. Mhm. Du hilfst Frauen und Kinder in Indien. Also das heißt, in der untersten Schicht, in der untersten Kaste sind ja die Knechte, so wie man sagt, und die Diener. Mhm. Und ich kann doch während meines Lebens die Kasten nicht wechseln.
Also das Kastensystem, ich gehe sogar noch weiter nach unten, und zwar zu den Dalits. Sagt dir das was?
Nee.
Dalit sind die Namenlosen, von denen ich gerade schon mal gesprochen habe, die nicht gesehenen Frauen und Kinder, auch die Männer, die nicht gesehen, die haben keinen Namen, die sind ausgewiesen, die haben keinen Pass, die haben, wissen nicht, wann sie geboren sind, die sind zurückgewiesen.
Was sind das dann, Waisen sozusagen?
Das sind einfach nicht gesehene, verlorene Menschen. Und tatsächlich in der Beschreibung, in der Wortbeschreibung von den Dalits heißt es, es ist, ich kann das gar nicht aussprechen, sie sind das Allerletzte, sie sind der Abschaum, sie sind wirklich der letzte Dreck. Und da bin ich tätig.
Aber da muss ich doch ganz ehrlich gesagt sagen, bin ich schon wieder froh, dass ich in Deutschland wohnen darf, denn in Deutschland ist prinzipiell vom Prinzip her doch schon mal jeder Mensch gleich. Mhm. In Indien nicht.
Ja, die Seelen, die erwachen wollen und die erkennen, dass auch ohne dem Kastensystem oder mit dem Kastensystem, völlig egal, weil es ist alles Illusion, jeder göttlich ist. Das ist mein Auftrag.
Das eigene Ich zu entdecken.
Ja, genau. Dieses Licht in jedem, weil wenn du diese Frauen in den Slums siehst, du hast sicherlich die Bilder gesehen.
Absolut, ja.
Dann siehst du, wie schön die sind, wie schön die Kinder leuchten, wie jede Seele so wunderschön ist. Und sie sind nichts und sie haben nichts. Und trotzdem strahlen sie eine Zufriedenheit aus, die natürlich nicht immer vorhanden ist, klar. Aber dieses Potenzial, das eigene Licht zu sehen, ist definitiv da und ich traue mir das zu sagen, mehr wie man bei manch einem hier im Umfeld.
Absolut. Ich habe ja Schreiner gelernt, ich war sehr viel auf Baustellen unterwegs. Die glücklichsten Menschen waren immer die, die wenig hatten.
Ja, genau. Weil was ist es? Was ist denn die Materie, diese Anhaftung? Ja, wir haben den Wohlstand und es spricht nichts dagegen, gegen uns ein schönes Haus zu bauen oder unseren Wohlstand zu leben, weil diese Fülle, die wir leben, die haben wir uns selber kreiert. Es gibt nicht außerhalb diesen strafenden Gott. Es gibt nur dieses Göttliche in dir und das ist ganz und das ist Fülle, das ist bedingungslose Liebe. Ja, mein Motto ist, ich sehe alle Menschen gleich, ich liebe die Menschen, ist mein Motto, egal wen, ich liebe alle Menschen, alle Nationen, alle Kulturen und ich sehe immer das Gute in jedem Menschen und das Gute ist das Licht, weil das ist überall gleich, bei jedem Menschen Und das möchte ich eigentlich in die Welt bringen und nach Indien.
In allen Menschen?
In allen Menschen. In allen Menschen.
Ich muss jetzt kurz einhaken, denn es gibt ja wirklich böse Menschen.
Ja, es gibt scheinbar böse Menschen, die sich zur Verfügung gestellt haben, für viele Menschen Lektionen zu verteilen. Da müssten wir jetzt ganz weit zurückgehen in diese Seelenwege, in diese Seelenwanderungen, in diese, wo steht welcher Mensch mit seiner Seele in welchem Leben?
Ja, weil es ja verschiedene gibt und man wächst ja irgendwann.
Genau.
Diesem System lebt.
Ja.
Man wächst ja mit jedem Leben ein Stück
man
weiter.
Man macht Erfahrungen. Man wächst, ja. Man macht Erfahrungen, man fällt auch mal zurück. In der Seele speichert man jegliche Erfahrung. Und wir verurteilen sehr schnell Menschen und sagen, schau mal, was macht denn der oder der? Oder es ist nicht relevant. Es gibt dieses Verurteilen, sollten wir lassen.
Es passt ja ganz gut zu meinem Lebensmotto. Ich sage immer, es kommt im Leben alles so, wie es kommen muss.
Ja.
Siehst du das auch so?
Ja, es kommt so, wie es eh schon geschrieben ist. Ich habe nur die Wahl, wie reagiere ich und wie gehe ich damit um? Gehe ich jetzt in das Drama? Gehe ich jetzt in den Streit? Gehe ich in den Hass, in die Wut, die letztendlich immer nur gegen mich fällt? Wenn ich wütend auf die bin, wem bringt es was? Den Täter nicht.
Hast du dann Angst vor dem Tod?
Ich habe keine Angst vor dem
Tod. Weil du weißt ja, du kommst ja wieder.
Ja, es gibt keinen Tod. Es ist Illusion, es ist die,
ja,
es ist eine Inkarnation.
Was danach kommt.
Es kommt die bedingungslose Liebe, das Seelenlicht, es ist nur Licht, es ist nur Geborgenheit, Glückseligkeit auf einer höchsten Ebene. Das kann ich jetzt so sagen, weil ich das teilweise erfahren habe in Meditationen, in einigen Lebenssituationen. Ein Leben ist wie ein Theaterspiel. Es ist ein Spiel zwischen Menschen, die jetzt auf einer Ebene was lernen. Und dann gibt's eben die verschiedenen Ebenen. Die einen, die führen Krieg und leben da ihr Leben. Die einen wohnen im Wohlstand. Die Millionäre, die haben damit gar nichts zu tun. Die regieren die Welt von oben. Da geht's nur ums Geld, um Macht. Und dann gibt's andere, die versuchen, was Gutes zu tun, das Licht im anderen zu aktivieren, die zu erinnern, wer sie wirklich sind und sämtliche Anhaftungen zu lösen, weil was passiert, wenn meine Familie mich verlässt, alles zusammenbricht, ich habe nichts mehr, wer bin ich dann? Vertraue ich dann dem göttlichen Weg? Vertraue ich dann Gott? Und kann ich dann sagen, ich falle nicht tiefer als in Gottes Hand?
Wie oft hast du dann schon gelebt?
Ich?
Ja.
Bin eine uralte Seele.
Was bin ich für eine Seele? So vom Gefühl her?
Du bist eine Seele, die sehr reif ist und deine Seele möchte gern spirituell wachsen.
Ist ganz
in
spannend.
Diesem Leben.
Es ist ganz spannend, liebe Zuhörer. Ich musste jetzt wirklich einige Minuten rausschneiden. Sie ist lange dort gesessen und hat reingefühlt. Es hat sich ganz komisch für mich jetzt gerade angefühlt, Gela. Ich will jetzt nicht zu spirituell werden und ich glaube, das muss jeder mit sich selber ausmachen. Aber ich kann schon spontan sagen, wow, ich habe da schon mit einem Menschen zu tun, der hat irgendwie, es hört sich jetzt, also wirklich jetzt nicht meinen, oh Gott, was ist jetzt mit Meier los, aber der hat eine alte Seele und das ist so eine ganz junge Seele, unbescholten, die braucht noch ein bisschen Zeit. Mhm,
genau, junge Seelen sind oft dann tatsächlich ganz kurze Zeit erst auf Erde und auf der Erde und die leben den Alltag, die haben ganz andere Lebensaufgaben wie reifere Seelen oder ältere Seelen.
Woher kommt dieser Glauben?
Alles ist Energie auf Erden. Die Seelen sind Energieformen und Energie kann quasi nicht sterben. Und diese Seelenlichter ist das Licht eines jeden Einzelnen. Und in dieser Seele sind alle Erfahrungen und alles, was die Seele erlebt hat, in Form von dem Körper, von dem Mensch, vielleicht auch mal als Tier, abgespeichert. Aber der Ursprung, die Energieform ist immer das Licht und das hat jeder Mensch. Da gibt's keine, das ist keine Religion, das ist kein Dogma, kein Glaube. Da gehe ich jetzt auch weg von dem Christentum, von der katholischen Kirche. Das ist dieses Wer bin ich? Ich bin göttlich, ich bin Gott, Gott ist in mir und ich bin in Gott. Ich bin das Universum und das Universum ist in mir. Die ganzen Energie von, wir sind alle verbunden. Deswegen noch mal kurz diesen Kurzschluss zu dieser Geschichte mit den Menschen, die scheinbar jetzt böse sind und jemanden verprügeln oder so. Wir sind in der Energie trotzdem verbunden. In dem Moment, wo ich demjenigen Vergebung zeige und sage, du hast es nicht besser können, das war jetzt deine Lernaufgabe, du musstest die Erfahrung machen, weil in irgendeiner Phase meines Lebens habe ich auch mal jemanden verprügelt. Oder im Laufe der vergangenen Leben war ich auch vielleicht mal ein schlechter Mensch, weil die Seele diese Erfahrungen abspeichern möchte. Und dann heißt's, was ich in mir heile, nämlich die Vergebung in mir, heile ich in dem anderen und heile ich für die gesamte Welt.
Also das heißt, angenommen, du fährst heute nach Hause, gehst zur Tankstelle rein, es kommt ein Tankstellenüberfall und derjenige, der überfällt, schlägt dich, wirft dich zu Boden und entführt dich, dann wärst du dem nicht mal sauer, weil prinzipiell bist du ja mit dem auch verbunden. Oder ist dann die Angela eine, die sagt, hey, jetzt ist dann mal gut.
Ja, jetzt ist mal gut, sage ich sicherlich im ersten Moment. Und ja. Wobei ich mir diese Situation nicht kreiere und diese Situation nicht kenne und sowas wird mir nicht passieren, sage ich jetzt so, weil ich das nicht erfahren muss oder vielleicht schon erfahren habe und dieses Thema schon rum ums Eck ist und mein Fokus auf ganz andere Ebenen ist. Also meine Schwingung in meinem Bewusstsein ist auf andere Menschen fokussiert als auf die, die mich jetzt da überfallen, weil sehe ich gar keinen Zusammenhang. Also ich weiß nicht, ob man das verstehen kann.
Doch, ich kann es zumindest
nachvollziehen. Und ich bin auf einer anderen Ebene, in der anderen Schwingung. Und natürlich heißt es nicht, dass mir nicht was passiert, wenn ich nicht achtsam bin, aber mein Bewusstsein ist dieses Lichtvolle, dieses Liebevolle und deswegen ziehe ich das auch sehr in mein Leben an.
Du hast vorhin gesprochen, wenn du dann stirbst, du siehst überall das Licht, aber du glaubst ja an Wiedergeburt. Das heißt, irgendwann ist das Licht vorbei und der ganze Kreislauf beginnt von vorne.
Ja, genau. Das entscheide ich. Ich bin in einer...
Also kannst du im Licht bleiben oder ich entscheide dann mal, hey, auf ein neues.
Richtig. So ist es. Und dann entscheidest du auch den Ort und die Zeit, die Menschen, die mit dir sind, was du lernen möchtest. Das heißt aber nicht, dass alles in dem Leben, alles bis ins Detail festgeschrieben ist. Du hast einen wahnsinnig großen Spielraum, wo du dich immer wieder jeden Tag neu entscheiden kannst. Gehst du nach rechts oder gehst du nach links? Nur das grobe Lebensthema ist für mich festgelegt.
Also bei mir ist es zum Beispiel so, wenn ich Unfälle sehe oder wenn ich zum Beispiel, ich kann diese Schmerzen so nachempfinden, da wo ich mir dann hin und wieder denke, boah, vielleicht, woher weiß ich das, wie sich das anfühlt? Zum Beispiel, keine Ahnung, Schuss, wo ich mir denke, ich glaube, ich bin schon mal erschossen worden.
Ja, bist du. Es ist eine abgespeicherte Erfahrung und da fühlst du in dem Moment die Erinnerung.
Den absoluten Schmerz, wo ich mir denke, um Gottes Willen.
Ja, aber es ist nicht um Gottes Willen, sondern sag danke, okay, und sei dann in dem Bewusstsein, dass du den Schalter abschalten kannst und sagst, brauche ich nicht mehr fühlen, ich weiß, und du schickst Licht und Liebe für die Heilung. Fertig.
Und das hattest du damals, als du aus dem Flugzeug in Indien ausgestiegen bist.
Ja, ja. Mir sind die Tränen runtergelaufen, wie ich die Frauen in den Saris gesehen habe, am Strand dann an dem nächsten Tag. Und habe mir gedacht, oha.
Wie unterscheidet sich dann das Leben in Indien? Ich war da noch nie von Deutschland.
Das Leben unterscheidet sich in dem ganzen Alltag, in dem Materiellen natürlich, von der Entwicklung des Indien mindestens 10 Jahre zurück in allem.
Also haben die Netflix, haben die ein Handy?
Ja, Handy ist weltweit, sogar in den Slums haben sie Handys, weil das kriegen sie von den Reichen, damit sie kontrolliert werden. Bezahlung und ja, das geht dann schon wieder in die Manipulation und in das Negative.
Aber ein Fernseher? Haben die alle einen Fernseher?
Nee. Fernseher haben es ab und zu mal. Das sind auch Geschenke von den Reichen.
Also kann man sagen, die Reichen leben so wie wir in Deutschland. Und die Armen sind wirklich diese, wo man kein Plattenbauten, wo vielleicht
Nee, keine Bauten. Da gibt es nur Plastiktüten und in den Müllbergen. Ich bin jetzt in Anand, in Gujarat, in Westindien. Und in der Stadt Anand gibt es 7 Slums-Regionen. Und es sind insgesamt 20.000 Menschen. Und da habe ich in Anand eine quasi einen Partnerverein. Denen geht es umgedreht wie mir. Die arbeiten schon jahrzehntelang mit Deutschland zusammen. Und die haben entdeckt, diese Familie, dass ihre zweite Heimat Deutschland ist. Und der Verein ist regierungsunabhängig. Und mit denen habe ich jetzt quasi so eine Kooperation, weil ich da 100% vertrauen kann, dass alles, was ich mir wünsche und was ich mir vorstelle, verwirklicht wird. In dem Sinne von dem, was wir jetzt eben gerade gesprochen haben. Ja, es geht auch um Geld, klar, weil das ist der Energieausgleich, den brauchen wir jetzt einfach noch. Aber in Zukunft brauchen wir auch kein Geld mehr, da langt der gute Gedanke, da langt das Mitgefühl und das Gesehenwerden. Und dieses Potenzial in jedem einzelnen Menschen zu aktivieren und zu fördern. Und da gibt's ganz viel Möglichkeiten eben in Indien, in den Slums. Das gefällt mir sehr gut, weil tiefer geht's nicht mehr runter. Also da geht's, Kasten kennen alle, aber die Dalits sind kastenlose. Die haben nicht einmal eine Kaste. Die sind das Allerletzte.
Und das sind und die da bin ich dafür da. Müllbergen ja. wohnen.
Ja.
Du sprichst immer, dass du Frauen und Kindern helfen möchtest. Männer?
Auch. Wir haben ja die Slum-Schule mit 150 Kindern, die private Schule. Und aber Männer in dem Sinne jetzt nicht, weil die Frau eben ihre Rolle einnehmen darf, und zwar als gleichberechtigter Mensch. Und in Indien die Männer einfach die Frauen ja als nicht gleichwertige Seele sehen. Und deswegen nicht die Männer. Aber wenn jetzt jemand kommt und sagt, kannst du uns fördern und ich will die und die Ausbildung machen und wir sehen, dass das Bewusstes ist und was Wundervolles ist, dann machen wir das natürlich auch.
Ja, weil ich mir gedacht habe, aha, sie schreibt nur von Frauen und Kindern, aber Männer sind ja auch ganz unten und leben ja da teilweise ja, auf den Müllbergen.
Genau, und die Männer lassen die Frauen arbeiten als Tagelöhner und dann wird das Geld abgeliefert und wird dann eventuell in Alkohol investiert oder Drogen.
Und dieses Kastensystem darf man ja nicht durchbrechen. Also das heißt, diejenigen, die am Müllberg angekommen sind, bleiben da auch.
Ja, genau. Die bleiben jetzt da. Aber sie können, wenn sie sich selber dafür entschieden haben, dieses Licht in sich selber aktivieren. Und ich sehe mich als Impulsgeberin.
Also ich muss sagen, viele sagen immer, der hinduistische Glauben, so toll und gut. Ich finde das ganz schrecklich, weil ich ja als Mensch festgefahren bin in einem System. Mhm. Wenn ich reich geboren werde, juhu, da kann ich mich freuen, bin ich aber 2-3 Kasten weiter unten, dann sage ich, okay, gut, ja, ich bin halt, ich sage jetzt mal, vielleicht eine junge oder alte Seele, die im falschen Weg gegangen ist und da sitze ich jetzt erstmal die nächsten 70 Jahre, wenn ich überhaupt so alt werden darf. Mhm. Das ist doch schrecklich.
Ja, auf der einen Seite klingt es jetzt schrecklich, aber auf der anderen Seite hat jeder die Möglichkeit, auch ein Dalit, da komme ich jetzt wieder auf den Verein, mit dem ich zusammenarbeite, die waren alle, sind alle Dalits und sind alle top ausgebildet, Universitätschefin, Lehrer.
Aber trotzdem ein Dalit.
Genau.
Ja, aber die hat doch dann Geld, die kann sich
die
doch...
Die haben Sens, die haben Geld, ja.
Ja, aber die wohnen dann auch schön.
Die wohnen schön.
Naja, aber toll, dann ist doch die Kaste eigentlich egal.
Richtig.
Ah, okay. Du bist dann praktisch nach Indien runter, hast diese Kur gemacht und hast das Fenster rausgesehen und hast gesagt, hey...
Da komme ich wieder her.
Und da muss
möchte ich mal schauen, wie es so weitergeht. Und dann war ich wieder zu Ayurveda da im Jahr drauf. Und dann habe ich viele private Familien kennengelernt, die ich dann privat schon unterstützt habe in dieser Zeit. Und dann habe ich ein Haus gemietet und habe da dann quasi schon angefangen, deutsche Frauen einzuladen in sogenannte Retreats, um Ayurveda kennenzulernen, um die indische Kultur kennenzulernen, den Hinduismus, Meditation, Workshops und habe das so im Kleinen, so für 3, 4, 5 Frauen schon selber gemacht.
Ich traue mich jetzt gar nicht fragen, ja. Aber mit welchem Geld warst du immer sehr fleißig und hast gespart?
Ja.
Aber das muss man sich ja leisten können.
Genau, ich habe meinen Urlaub und mein Erspartes ist dann für diesen Auftrag nach Indien geflossen. Und meine Familie hat mich immer auch sehr unterstützt, mein Mann auch. Und das war für mich in diesem Leben kein Thema.
Was kostet es, so ein Haus in Indien zu mieten, dass man so mal ein Gespür bekommt?
So ein Haus für ein Jahr ungefähr, ist nicht so billig, waren ungefähr so 6.000 Euro.
Ach, das geht.
Aber es ist jetzt kein Haus, wie man es jetzt in Deutschland sich vorstellt.
Aber es hat ein Dach.
Alles sehr schlicht, ja.
Und Wasser.
Es hat ein Dach und es hat Wasser, bedingt.
Ach so.
Es kommt aus dem Brunnen und wenn der Brunnen nicht funktioniert, dann muss man Wasser kaufen in großen Containern, die werden dann hergefahren.
Aber aktuell sind ja jetzt nur deutsche Frauen bei dir in diesem Haus und du bringst ihnen die Ayurveda-Kultur bei.
Das ist schon vorbei. Das ist jetzt schon alles schon vorbei. Also das habe ich eine Zeit lang gemacht. Es war in Kerala und durch ja ganz viele Umstände bin ich dann ins nächste Bundesland gewandert. Also es war ein Projekt von 1,5, 2 Jahren da, an diesem Ort. Und dann bin ich weitergewandert, weil ich eigentlich ein Waisenhaus finden wollte. Ich wollte mir Waisenhäuser anschauen, Frauenhäuser. Ich wollte da mehr unterstützen. Ich wollte mehr weg in dem von dem Ayurveda, von dem Urlaub machen, mehr in diese Hilfe zu geben, zu schenken, ja, Impulse zu geben, mich zu informieren, wie läuft es, wo kommen die Waisenkinder her, wer kümmert sich um die. Und da habe ich eben durch Kontakte, durch Fragen, durch neue Freundschaften, eben bin ich da nach Madurai geführt worden, nach Tamil Nadu. Und da hat es dann angefangen mit unserem ersten Projekt, das hat geheißen das Shakti Home. Und das war ein Waisenhaus. Und das war 2020. Da ging das dann erst los mit dem Verein, weil die ganzen Jahre vorher habe ich praktisch privat gefördert, mein privates Geld quasi gespendet. Und 2020 hat dann mein Mann gesagt, der Steuerberater ist, sollt man mal einen Verein machen, wenn das immer mehr wird. Ja, weil es bringt ja auch was, auch für die Inder und dann auch für die Menschen, die mir ja dann immer mehr Geld zugesteckt haben, weil sie ja gesagt haben, oh, das ist super, gehst du wieder hin, förderst du Ausbildungen, Schule, College, weiterführende Schulen und so. Und die kosten ja auch in Indien die privaten Schulen. Und dann haben wir gesagt, okay, dann gründen wir einen Verein. Und so ist 15.05.20 quasi Angeles Energy e.V. entstanden, unser erst einmal Familienverein.
Aber hat da dein Mann nicht geschimpft, wenn du da die ganze Zeit das liebe Geld nach Indien trägst?
Nein. Es hat noch nie jemand geschimpft und es hat noch nie jemand mir Steine in den Weg gelegt. Unsere Familie hält immer zusammen. Und in dem Bewusstsein, dass jeder seinen Seelenauftrag hat und seinen Lebensweg geht, unterstützt bei uns jeder jeden.
Ich habe mich ja im Vorfeld über dich informiert und ich habe mit meiner Kollegin gesprochen und habe gesagt, ja, wie macht denn die das? Und hat die gesagt, naja, also sie hat gehört, sie hat ihr Erbe verkauft und das Geld dann komplett gespendet. Stimmt es?
Ja, das stimmt. Und zwar ist es tatsächlich jetzt ganz aktuell in diesem Monat, weil es hat jetzt sehr lange gedauert. 2016 ist mein herzallerliebster Papa gestorben, mit dem ich unheimlich verbunden bin. Im Übrigen bin ich da gerade reingefahren in euer Dorf und da steht, was steht da bei dieser Kneipe? Willkommen bei Josef.
Ja.
Und da war er wieder, mein Josef. Und es ist ein Hauptthema und da bin ich meinem Papa so dankbar. Der hat mir das... unser Kindheitshaus vererbt mir. Das hatte ich jetzt das große Glück, das tatsächlich noch jemanden in der Familie zu verkaufen, sodass es dann tatsächlich noch da ist. Und dieses Geld geht genau in diesem Monat jetzt in den Ashram, in das Frauenhaus nach Indien, komplett, der komplette Kaufpreis.
Was haben da deine Kinder und dein Mann dazu gesagt? Ich meine, der Mann ist Steuerberater, der kann gut leben, aber deine Kinder, die sagen dann, Mutter, hey, du verschleuderst da mein komplettes Erbe.
Nee, meine Kinder haben gesagt, Mama, wenn du renovier bitte dein Haus, wo du jetzt bist, nicht mehr, weil wir werden es auch spenden.
Wow, wirklich?
Ja, wirklich. Und das ist wunderbar und das ist so abgesprochen. Und da komme ich auch nicht umhin, weil das ist wie eine Befreiung in mir. Verstehst du? Wenn wir von dem Seelenweg, jetzt gehen wir da wieder zurück. Deswegen bin ich so dankbar, mein Papa, ich bin so verbunden. Nichts hat uns jemals irgendwas trennen können in dem Leben. Wir hatten so eine enge Verbindung. Und er hat es ja leider nicht mehr mitgekriegt, so nur die Anfänge von Indien. Und jetzt, wenn ich ihn aber frage und sage, ey, ist es okay, das Haus geht jetzt nach Indien, der Erlös, ja, sagt er, ja, Madler, dafür war es ja gedacht.
Hat er zu Lebzeiten auch an dieses Spirituelle geglaubt?
Nein, er hat es von mir gesehen, und aber er hat diese Liebe gelebt zu mir als Tochter, unglaublich. Und er war so tolerant und ich konnte alles sagen, ich bin ein sehr direkter Mensch. Und ich habe dann gesagt zu ihm, ist egal, ich behandle dich jetzt energetisch. Und dann hat er mal ein wenig geschaut, was machst du denn da? Und dann habe ich gesagt, ich behandle dich. Und wenn du mal oben bist, dann wirst du noch mehr mit mir verbunden sein, weil ich dich hier empfange und du es verstehst. Und dann ist er aufgestiegen 2016 und hat er sich sofort bei meinem Sohn gemeldet und hat gesagt, die Mama hat recht gehabt, folge alles, was die Mama sagt.
Wie kann man energetisch behandeln?
Energetisch behandeln?
Ja.
Wenn ich in deine Aura gehe mit meinen Handchakras, auch du hast auch Handchakras, Energieräder in deinen Handflächen.
Ja.
Und die sind seit 2012 sind die aktiviert bei jedem Menschen. Und du kannst...
Seit 2012?
Ja, das hat mit der Erde zu tun, mit dem Bewusstsein der Erde. Durch die Hände fließt die Energie und du kannst Impulse setzen in einem Aurafeld von einem anderen, dass derjenige sich selber heilt.
Wenn du jetzt eine Diagnose bekommen würdest, wo du operiert werden müsstest, würdest du dich operieren lassen oder sagst du, nee, das geht mit den Händen. Ich bin jetzt ganz provokativ.
Nee, weil ich das ganz aktuell gerade hatte.
Und?
Und es hat funktioniert.
Du hast dich selbst geheilt.
Ja, weil es jeder kann, Harry. Es kann jeder sich selber heilen, wenn er sich selber ermächtigt, wenn er erkennt, wer er ist. Wir sind das göttliche Licht. Es gibt keine Krankheit, die ist ja selbst gemacht. Keiner im Außen belegt dich mit einer Krankheit, sondern du hast dir das entweder erwählt auf deinem Weg oder es ist was Uraltes mitgebrachtes aus einem alten Leben oder du hast dann noch was zu heilen und du kannst es mit deinem Bewusstsein ändern. Ich bezeichne mich jetzt nicht als Wunderding und kann alles heilen und ich habe gar nichts und ich weiß nicht, was noch auf mich zukommt. Ich kann nicht in die Zukunft voraussehen, möchte ich mir auch gar nicht zumuten, aber ich kann nur sagen, ich hatte eine Diagnose und habe gesagt, die glaube ich nicht, die spüre ich nicht, abwarten und ich habe mich behandeln lassen bis zu einem gewissen Grad und die Diagnose war, oh, es ist doch nichts.
Ich meine, 99% der Krankheiten entstehen ja eh im Kopf.
Ja.
So heißt es zumindest. Du sagst 100%.
Ja, ich weiß nicht, ob es jetzt wichtig ist, ob 99 oder 100%. Mhm. Wir sind auf jeden Fall für unseren Weg verantwortlich und alles, was wir denken, kreieren wir uns. Und wenn wir üben, unsere Gedanken zu denken, das heißt, in unser Fokus auf dieses Göttliche, auf die bedingungslose Liebe zu richten. Das heißt, wir leben im Hier und Jetzt. Die Vergangenheit ist vorbei, mit der können wir nimmer viel anfangen. Die ist schon vorbei. Die Zukunft gibt's noch nicht. Es gibt immer nur den jetzigen Moment in der Bewusstheit. Und der ist immer im Hier und Jetzt und der ist immer das Licht. Und das trainiere ich. Das versuche ich zu leben, in diesem Gottvertrauen zu sein, dass alles so kommt, wie es das Beste für mich ist. Und dieses Angstthema oder Krankheitsthema draußen zu lassen und zu sagen, wenn eine Herausforderung kommt, dann entscheide ich mich, wie ich damit umgehe. Und natürlich, wenn es Familie, die Liebsten sind, dann haut's mich auch mal zusammen. Ist doch logisch. Ich bin Mutter, ich bin Partnerin. Ist doch logisch, man hat Gefühle, natürlich. Aber die Frage ist, wie lange und was realisiere ich dann? Wo wollen wir hin und wer bin ich und wo geht's mir am besten und wo kann ich den anderen helfen? Wenn es mir schlecht geht, kann ich keinem anderen helfen. Nimm den Platz ein auf der Erde, wo du hinkörst, in deinem Potenzial, in deiner Kraft. Und die kommt niemals von außen. Die gibt dir kein Partner, die gibt dir kein Kind, die gibt dir kein Haustier, die gibt dir kein Reichtum. Es kommt von innen. Heilung geschieht von innen nach außen. Und das möchte ich vermitteln. Und da möchte ich mit den Leuten sprechen, diskutieren, Einfach nur ganz kleine Minischritte.
Ich glaube, du hättest in Deutschland auch ganz, ganz, ganz viel Arbeit und müsstest nicht so weit nach Indien fahren.
Ja, das haben ja schon viele gesagt, das stimmt. Aber es ist eben nicht das Frauenhaus in der Umgebung, sondern es ist Frauenhaus in Indien eben, weil das eben mein Plan ist.
Genau. Was war das bewegendste Erlebnis, was du in Indien hattest, wo du sagst, hey, das steckt mir heute noch in den Knochen?
Das ist noch gar nicht so lang her. In dem Projekt, wo ich jetzt mit eingestiegen bin, wo die jungen Mädchen, ungefähr 18, zwei Geschwister gekommen sind, in den Center, in dem Partnerverein. Und der Manoj, der Mann, der den Center führt, den Verein führt, zu mir sagt, schau mal, die zwei Mädels, die kommen jetzt gerade vom Putzen. Das sind zwei Mädchen von den Slums und die haben Eltern, die haben keine Ausbildung, die haben kein Geld, da geht es ums tägliche Essen und die müssen bei den Familien, bei den reichen Indern putzen, um das Geld, um 20 Euro im Monat zu verdienen fürs Essen. Und da gehört alles dazu. Also sie sind gerade vergewaltigt worden. Schau sie an. Genau, dann habe ich mich hingesetzt und dann habe ich gesagt, wie kannst du das zu mir sagen jetzt? Wieso schaust du zu? Das geht nicht. Sagt er, ja, was tun wir hier? Hier ist der Sender, wir bilden hier aus, Näherin, Computerausbildung, Kosmetikerin, Köchin, alles Mögliche. Und sie sind jetzt hier, um so einen Kurs zu belegen. Wir sind ja auf dem Weg. Wir können es nicht von heute auf morgen machen, weil wir können nicht jeder Frau, die hier benutzt wird von den Dalits, 20 Euro im Monat geben. Das haben wir halt nicht. Gut, aber wir können nachhaltig Hilfe zur Selbsthilfe geben. Und wir unterstützen sie hier. Sie haben hier einen Sender. Sie können hier sich hier einen Kaffee machen, einen Tee machen. Sie können kommunizieren. Sie haben einen Ort der Sicherheit. Und sie machen nachmittags eine Ausbildung, je nachdem, was sie sich jetzt da erwählt haben. Und die Möglichkeit gibt's. Und dann war ich wieder dabei und habe gesagt, ja. Aber das ist so der erste Schock, den man dann, die stehen vor dir und du denkst, wow, die machen das, die müssen das machen, weil du hättest gar keine Chance, auch wenn du jetzt rechtlich vorgehen würdest. Der Manoj ist Rechtsanwalt im Übrigen von der Ausbildung. Und hat seinen Job aufgegeben und ist jetzt Rechtsanwalt für die Slums. Und der hat schon viel gewonnen, aber er hat auch schon viel verloren, weil die Lobby so stark ist von den Reichen. Aber ist ein Weg. Und wer kann denn bewerten, was denn wirklich Sinn macht? Retten wir eine Seele oder machen hier was Gutes? Wer kann bewerten, was ist gut und wie viel, was hat es für eine Auswirkung auf die Erde? Das wissen wir nicht. Ich fühle auf jeden Fall, dass es wundervoll ist.
Du hast gerade immer von einem Center gesprochen.
Da gibt es ein Center.
Das ist jetzt nicht dieses Waisenhaus?
Nein, das Waisenhaus, das müssen wir noch zu Ende machen. Dieses Waisenhaus war ein Projekt von 2 Jahren und ging dann nicht weiter, weil es war kein Potenzial da zur Weiterentwicklung.
Aber es gibt's noch und dem Waisenhaus geht's gut?
Denen geht's gut. Die machen das in ganz kleinen Kreisen. Das ist ganz, ganz kleines Waisenhaus. Ich glaube jetzt mittlerweile nur noch 10 Kinder. Und es läuft alles und was wir da investiert haben und was wir gesponsert haben und so, das war wundervoll. Aber es war nicht, meine Vision war, dieses Frauenhaus zu bauen. Und das konnte ich mit diesem kleinen Verein nicht tun. Da hat's an Wissen gefehlt, an der Community gefehlt und jetzt bin ich weitergezogen.
Und deshalb auch dieser Verein.
Genau. Und dieser Verein ist jetzt mega, weil die, wie gesagt, regierungsunabhängig arbeiten und sind frei. Und das Haus kaufe ich jetzt dieses Monat tatsächlich. Und der Eigentümer ist der Verein. Also wir gehört nichts. Nicht einmal unserem Verein. Uns gehört gar nichts.
Aber der Name ist von dir.
Nö.
Angelos Energy.
Ja, das ist unser Verein. Aber das Haus ist, okay, habe ich mir jetzt noch keine Gedanken gemacht.
Ja,
über das
aber,
Haus.
Nee, aber ganz kurz, der Verein Angelos Energy kauft das Haus.
Nein.
Das ist wieder ein anderer Verein.
Nein, nein. Wir geben das Geld, also ich privat gebe jetzt das Geld,
ja,
gebe es auf den Verein und vom Verein geht es an den Partnerverein und Eigentümer ist der Partnerverein in Indien. Mir gehört gar nichts und dem Angelos Energy e.V. gehört auch gar nichts.
Wow.
Ja.
Das ist ein großes Herz.
Und das ist das, was ich den Menschen mitteilen möchte. Diese Anhaftung. Was ist jetzt das Geld? Ja, für mich ist es ein Energieausgleich, wo ich eben meinem Papa unheimlich dankbar bin, dass ich diese Möglichkeit habe, um für mich, meiner Seele, diese Erfüllung zu bringen und diese Freiheit. Und dieses wundervolle Werk, ganz egal, was aus diesem Haus dann quasi auch wird, aber ich vertraue, dass es zum höchsten Wohle für die Menschen dort eingesetzt wird.
Das heißt, dieses Haus ist wie so ein Ausbildungszentrum.
Ja, genau. Das ist ein Ashram. Ashram heißt übersetzt Begegnungsstätte. Und da wird ganz viel Begegnung stattfinden zwischen deutschen, jetzt erstmal deutschsprachigen Frauen, also Schweiz, Österreich, Deutsch, die dann für 2 Wochen kommen, quasi Entwicklungsarbeit leisten, mitarbeiten, sich die Projekte anschauen, dort wohnen, die Frauen kennenlernen, Unterrichte gegeben werden. Die einen lernen, wie putze ich ein Bad, die anderen lernen, wie spreche ich einfaches Englisch, wie koche ich, wie tanzen wir in Deutschland, wie tanzen die in Indien, Austausch gegenseitig, wir werden zusammen Yoga praktizieren und die Frauen, die in den Ashram kommen, bezahlen ihren Aufenthalt und es geht 1:1 für die Slums, für die Kinder, für die Schule und für, wir haben noch mehrere Sachen, Krankenschwesterausbildung. Da geht es 1:1 rein, also abzüglich ihrer Kosten, das heißt ihrem Essen. Strom, Wasser kostet fast nichts, weil wir werden jetzt eine Solaranlage aufs Dach bauen und dann ist der Strom gesichert und das Wasser ist auch sehr günstig in Indien.
Das heißt, du sprichst das alles mit diesem Partnerverein in Indien ab.
Genau.
Und unterstützt die sozusagen.
Ja, und ich habe quasi die Verantwortung und das Handling und die Aktionen und das Tun. Ich lade jetzt gerade ein. Wir haben jetzt 2 Öffnungsretreats quasi. Das eine ist jetzt, der erste Termin ist schon ausgebucht. Für den zweiten habe ich jetzt noch ein paar Plätze. Und dann geht es so, wie ich von Deutschland aus hier weg kann und dann vor Ort sein kann, werde ich die Leute einladen, um den Weg zu sich selbst zu finden.
Du bist ja da voll im Jet-Set. Du musst immer Indien zurück. Wie oft bist du dann im Jahr in Indien?
Ja, es eigentlich immer im Frühjahr und im Herbst, weil dazwischen ist Monsunzeit und es ist natürlich nicht so schön, wenn es dauerregnet.
Ist ja bei uns wie diesen Sommer.
Nein, ist nicht so wie
ist
bei
mehr,
uns.
Ist mehr?
Es ist viel mehr.
Echt?
Ja, es hat 40 Grad und die Slums sind überflutet und Krankheit bricht aus, Bakterien haben nichts zum Trocknen, haben kein Essen, haben keine Medizin.
Aber da stehst du doch hilflos daneben und denkst dir, du, um Gottes Willen.
Ja, und da hilft ein Dasein und eine Idee. Und ja, und die Schule, 150 Kinder holen wir schon mal raus aus den Slums. Und die haben von Montag bis Samstag Schule, in der privaten Schule, mit Essen,
bei euch
mit Klamotten.
In diesem Center?
Ja.
Aber woher bekommen die dann Essen? In den Slums, wenn die da wirklich auf Müllbergen wohnen?
Das sind Tagelöhner, die gehen in die Stadt und machen Tagesarbeiten und schauen, dass sie irgendwo irgendwas auf dem Feld.
Und die
irgendwas.
Schlafen mit ihren Kindern in Plastiktüten und
in Plastikfolien. Genau, bauen sich da dann selber irgendwie was.
Ja, wie
zusammen.
Kochen die? Wie gehen die auf Toilette?
Mit Feuer, Toilette vor der Tür. Bad ist,
das ist doch ganz ehrlich herzzerreißend, wenn man
ist
da durchgeht.
Ist herzzerreißend, ja. Ich hoffe, du kommst mal und wir können dich mal begrüßen.
Boah, ich glaube, ich würde das alles mit nach Hause tragen. Ich glaube,
Ach, das kannst du ablegen. Du kannst mit einem höheren Bewusstsein nach Hause kommen, mit einer großen Dankbarkeit, dein Einkommen und deine Fülle ganz anders wertschätzen. Und vielleicht auch mal überlegen, warum wir hier in Deutschland, in so einem reichen Land, so anhaften an Geld und warum wir so in Angst sind. Wir sind so sicherheitsbedürftig. Wir wollen alles absichern. Wir haben 1000 Versicherungen für alles Mögliche. Wir wollen uns bis ins Letzte absichern und es
Bist
geht
du
gar
versichert?
Nicht. Ich bin versichert, glaube ich. Ich sage jetzt einmal ganz lapidar, dass das mein Mann für mich macht. Aber ich weiß, dass nur das Nötigste irgendwie da ist, weil die Sicherheit gibt es nicht im Außen.
Aber kannst du dann verstehen, dass manche in Deutschland aktuell Angst haben? Die Wirtschaft
das kann
steht
ich sehr
schlechter da.
Natürlich, ich kann immer verstehen. Ich habe immer ganz großes Mitgefühl für jede Situation. Aber wirklich nochmal hinschauen, wo kommt denn die Angst her? Wo ist die Angst? Wo breitet sich die in mir aus? Und was liegt unter der Angst? Was genau ist es?
Der Verlust.
Ist es die Angst vorm Tod? Ist es die Angst zu verhungern? Ist es die Angst, alles zu verlieren? Und wie realistisch ist es? Und wo stehe ich dabei? Dann sind wir wieder bei diesem Glauben. glaube ich, dass ich das göttliche Licht bin und glaube ich, dass ich eben nicht fallen kann?
Das ehrt dich jetzt sehr. Ich dachte jetzt eigentlich kommt, nee, also ich kann die Deutschen gar nicht verstehen.
Doch.
Hallo, wenn die mal das Elend in Indien anschauen
nein,
würden.
Nein. Es gibt hier auch viele Menschen, die wirklich Unterstützung brauchen. Und ich tue auch hier ganz viel, was ich tun kann. Und sei es nur in einem persönlichen Gespräch oder, wie du sagst, kann ich mal mit dir sprechen, selbstverständlich. Also meine Türen sind immer offen in alle Richtungen. Es ist jetzt einfach nur, dass mein Plan eben in Indien vollzogen wird. Aber wenn das jemand, weißt du, warum ich den Verein habe? Und weißt du, warum ich mit den Spenden da so dahinter bin? Weil ich möchte gern, dass die Menschen sich überlegen, was kann ich mal von meinem Teil abgeben? Wo kann ich was teilen? Und es geht nicht, wirklich nicht um irgendwelche großen Summen, sondern es geht nur, sagen wir mal, ich gebe jetzt 10 Euro im Supermarkt so schnell aus für Fehlkäufe. Das brauche ich nicht. Aber da ist ein Angebot und das gefällt mir auch. Ach, das kostet bloß 2-3 Euro. 10 Euro sind so schnell ausgegeben. Kriegt man fast nichts mehr drum. Zum Essen gehen kannst fast nichts mehr kriegen für 10 Euro. Ja? Und die Leute tun sich so schwer, 10 Euro zu spenden. Da möchte ich einfach sensibel machen. Und,
ja, aber was
und
machst
sagen,
du mit 10 Euro?
Ja, 10 Euro sind 22 Essen in den Slums. Und das ist doch viel. Mir geht's jetzt aber gar nicht. Ich wollte noch auf den Punkt zurückkommen mit den 10 Euro oder 5 Euro wegen mir. Völlig egal. Mir geht's eigentlich darum, die Menschen anzuregen, zu inspirieren, was Gutes für sich selbst zu tun. Denn wenn jeder 5 Euro oder 10 Euro spendet, nicht an mich, habe ich gar nicht den Anspruch, bin voll im Vertrauen, ich kriege meine Spenden, ich bin geführt und es wird so kommen, wie es kommen soll. Und wenn es nicht kommt, dann ist es nicht mehr der Weg. Aber dass jeder für sich überlegt, wo kann ich was Gutes tun, in meiner Nachbarschaft, in meinem Umfeld, vielleicht hier vor Ort, Thema Flüchtlinge, wie gehe ich mit den Menschen um? Schimpfe ich, lache ich, unterstütze ich, nehme ich es leicht? Wo ist diese Liebe zu mir selber? Und wenn ich 5 Euro spende oder 10 Euro bedingungslos, dann heile ich ein Thema in mir selbst. Alles, was ich gebe, gebe ich von mir aus bedingungslos und kommt tausendfach zu mir zurück, weil das ist Gesetz der Anziehung. Und die Menschen halten fest an Jobs, an Geld, an der Krankenversicherung. Ich muss schauen, wenn ich ein Pflegefall war und da muss ich ansparen und da kann ich nicht loslassen. Und das Geld darf flowen, es darf gegeben werden, es darf gesegnet werden, es ist ein Energieausgleich. Das Geld darf gehen und kommen, so wie wir atmen.
Ich müsste jetzt eigentlich dazwischen grätschen und müsste sagen, schön, wenn jetzt dein Sohn zu dir mit 17 kommt und sagt, Mama, das Geld muss fließen, das muss raus,
ja.
Ich kaufe mir jetzt den 3er BMW.
Hat er gemacht.
Echt?
Ja, hat er gemacht.
Sagt doch nicht die Mama, Junge.
Nein, ich habe gesagt, das ist dein Herzöffner, kauf dir das Auto.
Ah, schön, aber wenn er sagt, ich muss das jetzt finanzieren, ich habe das Geld nicht, aber ich will trotzdem den Porsche haben.
Ja. Dann sage ich, wenn das dein Herzenswunsch ist, wenn du ganz ehrlich mit dir bist und auf dein Herz hörst, dass es dir so wichtig ist, dann geh und tu das in Frieden mit dir selbst.
Aber sagst du da nicht, jetzt sparst du erst
Nein.
mal, weil du kannst dir nicht den Porsche haben und dann dir noch die PS5 kaufen und dann nochmal eine Weltreise machen und nichts arbeiten dafür.
Aber Harry, was habe ich für Recht, meinen Söhnen zu sagen, was sie sich kaufen können? Oder?
Du bist toll. Viele Nein. Zuhörer werden sich gerade denken, Mensch, die Mama hätte ich auch gern gehabt.
Ja. Diese Toleranz und dieses Vertrauen zu haben, dass die das machen können, wenn sie ehrlich mit sich selber sind. Das spürst du doch, wenn jemand sagt, wow, ich brenne jetzt dafür. Brennst du dafür für das Auto? Ist das dein Herzenswunsch und brauchst du das jetzt? Ja, natürlich, dann mach das.
Aber dann würde ich sagen, wenn du dafür brennst, dann sparst jetzt mal, weil Schulden machen wir nicht.
Ja, jetzt mit den Schulden ist jetzt... Das stimmt. Also mit den Schulden, diese Erfahrung hatte ich jetzt nicht.
Okay.
Aber wenn sich jetzt jemand was erarbeitet und sagt, ich habe jetzt dafür gearbeitet und wie du jetzt sagst, ich kaufe mir jetzt nicht zum Beispiel eine Wohnung oder so, ich will jetzt erst ein gutes Auto.
Dann ist in Ordnung.
Dann ist das für mich okay.
Du sprichst immer von anderen, vom Geben. Sorry für die Frage, aber ja. Wie verdienst denn du Geld für dich?
Ja.
Weil Zeit hast du ja nicht. Du gibst ja dein komplettes Leben für die anderen Menschen mittlerweile hin. Also bist du noch Bankkauffrau?
Nein. Ich habe 16 Jahre gearbeitet und dann, wie meine Kinder geboren sind, habe ich aufgehört und dann habe ich in dem spirituellen Bereich weitergearbeitet und als Selbstständige quasi. Aber dann ist sehr schnell ja in Indien gekommen und dann habe ich mich in die Hände gefallen lassen meines Mannes.
Was natürlich auch eine glückliche Fügung ist.
Ja, das ist keine glückliche Fügung, sondern das habe ich mir so erwählt, weil ohne den Hintergrund kann man sowas nicht machen.
Erwählt heißt?
Das ist der Seelenweg. Ich habe mir den Mann erwählt.
Du hast ihn dir ausgesucht.
Ich habe mir meine Kinder erwählt, weil viele Männer sagen, meine Frau geht nicht ein Vierteljahr nach Indien jedes Jahr.
Na gut, aber ich glaube, erwählen, ich musste da widersprechen, Angela, weil ich glaube, erwählen konntest du sie das auch wieder nicht, weil was hättest du da machen sollen? Stell dir vor, was zum Glück nicht passiert ist, aber ein Kind wäre ja psychisch krank geworden.
Habe ich mir auch meine Kinder erwählt.
Das kannst du dir doch nicht
auf erwählen. Auf höherer Ebene bespricht man die Seelenabsprachen, wie man in dem Leben trifft, Harry.
Könntest du dir dann mal vorstellen, komplett nach Indien zu ziehen?
Oh nein. Also ich liebe meine Familie und ist gar nicht so mein Gedanke. Also wieso sollte ich? Also so ist es wunderbar, dort was Gutes zu tun und sich dann auch hier auch, man muss sich auch dann hier mal wieder erholen, weil es ist, hat jetzt in Indien nichts mit Urlaub zu tun, es ist hart, die Luft, die Hitze, der Staub, die Menschen, der Lärm, der Verkehr, das Essen, das ist schon, muss der Körper auch erst mitkommen.
Für was bist du dankbar?
Ich bin für mich selber dankbar.
Ich hätte jetzt gedacht, es kommt, ich bin dankbar für meinen Mann, dass er mir das alles ermöglichen
kann. Nein, ich bin so dankbar über mich selber. Ich habe auch vieles in dem Leben schon erlebt und Lebenshürden meistern dürfen. Ja, und ich klopfe mir auf die Schulter, was man schon alles geschafft hat und dass ich immer tiefer und tiefer zu mir selbst komme. Und natürlich ist es schön, so eine Familie zu haben und natürlich ist es ein Halt. Aber in dem Moment, wo ich abhängig bin und es brauche und glücklich bin, weil ich die Familie habe, in dem Moment funktioniert es nicht mehr, weil eine Anhaftung ist Ego. Und in diesem göttlichen Licht sind wir diese Liebe, die nicht wertet, die nicht anhaftet. Liebe gibt frei. Gibt den Freiraum, deswegen nochmal BMW oder Auto, Porsche. Liebe gibt frei, fühl in dein Herz, was lässt dich brennen, was willst du verwirklichen? Geh deinen Weg, ermächtige dich, natürlich.
Ich frage jetzt wieder ganz provokant nach.
Ja. Yeah.
Was wäre, wenn dein Mann dich jetzt von heute auf morgen auf die Straße setzen würde und sagen würde, also so ist es nicht?
Das wäre auch in Ordnung, dann müssen wir das halt so regeln und auseinanderklabustern. Und dann ist es halt so, weil du kannst nie in einen anderen Menschen reinschauen und nie in eine Beziehung, ob das Mann, Partner oder Freundschaften sind, ja, gehen ja auch ganz viele auseinander, neue Freundschaften, neue Kreise bilden sich. Kinder ist es ja extrem schwierig. Also als Eltern, wenn man Kinder hat, weiß man, wie da die Beziehung und wie diese Liebe fließt. Ja, dann wäre es halt so. Dann muss man sich das auch überlegen und einen Weg finden, der kein Rosenkrieg ist, sondern der auf einer Ebene ist, die auf Augenhöhe passiert.
Es ist wahnsinnig, wie abgeklärt du bist. Wow.
Ja.
Wo siehst du dich in 10 Jahren?
Jetzt in Indien, wenn man es jetzt auf Indien bezieht, sehe ich das Haus, das sich wundervoll entwickelt hat, eine Begegnungsstätte, die weltweit berühmt worden ist, wo die Leute Schlange stehen, um hier neue Wege zu gehen in einem neuen Bewusstsein, frei von jeglichen Glaubenssätzen, Dogmen. Jeder darf sein, wie er ist, unabhängig von Geschlecht, von Neigungen, von Religionen, von Einkommen, von Aussehen, frei von allem. Da freue ich mich drauf.
Wenn jetzt der ein oder andere Hörer dich gerne auf diesem Weg unterstützen würde, wie kann er das machen?
Auf unserer Homepage ist unsere Bankverbindung. Angeles Energy e.V. ist unser eingetragener Verein, gemeinnützig anerkannt. Wir stellen Spendenquittungen aus. Bis 200 Euro reicht der normale Nachweis beim Finanzamt. Und was drüber ist, stellen wir Spendenquittungen aus. Die gibt es dann immer im Januar. Und das geht entweder per Normalüberweisung oder auch PayPal kann man überweisen. Und an der Stelle garantiere ich 1:1. Wir haben keine Verwaltungskosten. Selbst die Flüge unserer Mitglieder zahlen wir alle selber. Alles geht 1:1 in die Slums.
Also das heißt, wenn ich 10 Euro überweise, das sind 22 Euro. Essen für diese
für kleinen ein kind, Würmchen. Für ein Kind. 22 Essen für ein Kind. Also sagen wir mal 15 Euro ist ein Kind einen Monat lang jeden Tag ein Essen.
Boah, was sind 15 Euro? Genau. 2 Cocktails in der Disco.
Ja, manchmal sogar nur einer.
Ich wünsche mir an dieser Stelle, dass dich ganz, ganz, ganz viele Menschen auf diesem Weg unterstützen. Mhm. Dass du deiner Vision richtig, richtig nahe kommst. Meine letzte Frage an dich. 3 Menschen, mit denen du einen Kaffee trinken gehen könntest.
Ja, da kommt natürlich gleich mein Papa. Sehr logisch, mein Gönner, meine Verbindung in den Himmel, der mich stärkt. Mit dem würde ich jetzt sehr gern da vorne in der Kneipe einen Kaffee trinken oder ein Bier. Dann meine Mama, die hat mich schon ganz früh verlassen, die war 39. Ja, es wäre
interessant. Hast du mit der auch noch Kontakt?
Nee, die ist mit 39 verstorben.
Ja, aber mit der hast du keinen Kontakt.
Nein, aber ich würde trotzdem gerne jetzt mit ihr einen Kaffee trinken und jetzt kommt wieder wegen was Abgespacedes.
Ja, ich bin jetzt gespannt.
Sie ist ja schon wieder auf Erden da, aber ich weiß nicht genau wo, auf jeden Fall in Deutschland.
Moment, ich muss einhaken.
Du musst einhaken.
Sie ist auf Erden da, deine Mama.
Die ist bestimmt schon wieder inkarniert, weil die ist 1980, da war ich 15 schon verstorben. Die ist ganz schnell gegangen.
Okay, also das heißt, du bist beim Papa aufgewachsen. Und warum bist du dir so sicher, dass sie schon wieder da ist?
Das weiß ich. Das lassen wir jetzt einfach mal so stehen.
Aha. Okay, wer wäre deine dritte Person?
Die dritte Person, das sind eigentlich 2. Und das ist die Mutter von meiner Mutter. Die dafür gekämpft hat, dass ich hier auf Erden inkarnieren kann mit meinem Papa zusammen, weil ich meine Geburt und ich war nicht so ganz willkommen, habe mich da anscheinend recht durchbeißen müssen. Aber deswegen bin ich umso happier. Und die Mutter meines Vaters, die habe ich nie kennengelernt. Und ich spüre aber die Verbindung, es muss eine ganz tolle, starke Frau gewesen sein. Und die 2 Omas, also es geht in die Ahnenreihe, du siehst, bei mir geht es in die Ahnenreihe. Da kriege ich auch ganz viel Kraft und Power von die Frauen vor mir da waren, weil ohne die wäre ich ja heute nicht hier.
Ich hätte mir eigentlich gedacht, es kommt der Dalai Lama oder so.
Nee, es gibt kein Guru im Außen, Harry. Das müsstest du jetzt nach dem Gespräch.
Ja.
Ich bin mein Guru. Ich brauche keinen Guru, ich brauche keinen Dalai Lama. Solange wir in dem Körper hier sind, sind wir alle gleich. Wir haben den menschlichen Körper, wir machen Fehler. Ich habe auch nicht die reine Weisheit und ich sage auch nicht das. Ich spreche aus meinem Herzen, so wie es ich sehe. Und
aber
das ist wichtig.
Du hast in diesem Gespräch ganz oft von Gott gesprochen.
Dieses Göttliche, ja. Gott, Göttliche. Also es
glaubst du dann nicht an Gott?
Ich glaube an Gott. Ich glaube an den Schöpfer. Also Gott ist dieses Wort, das ist so eine Wortspielerei. Die Schöpfung, den Schöpfer. Wir sind alle Gott. Wir sind die Schöpfung, wir sind das Universum, wir sind die Quelle, wir sind das All-Eins-Sein. Wir sind alle eine Energie und das ist das Göttliche.
Ja, liebe Gela, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast und uns ein bisschen was von deinem Leben berichtet hast. Wir wünschen dir alles, alles, alles erdenklich Gute. Sie macht gerade schon wieder, sie winkt. Was winkst du gerade?
Mach die Namaste-Haltung.
Ach so, ja.
Vor meinem Herzen, verneige mich.
Ja.
Weil mein göttliches Licht grüßt dein göttliches Licht.
Ich grüße gerade zurück.
Dankeschön für das wunderschöne Gespräch. Und ja, ich bin gern bereit, persönliche Gespräche weiterzuführen. Es könnte die eine oder andere Frage aufgekommen sein, die persönliche Frage. Und ich spreche sehr gerne. Ich bin extrovertiert und freue mich über aufrichtige, ehrliche Gespräche aus dem Herzen. Von Herz zu Herz, ciao, eure Angela.
Ihr, liebe Zuhörer, könnt gerne mal auf Angelas Energy schauen und mit ihr das Gespräch suchen. Und wir sprechen uns bald wieder bei einer neuen Geschichte, die das Leben schreibt.
Das war Geschichten, die das Leben schreibt. Von und mit Harry Mayer. Weitere Infos findest du auf www.harrymayer.de.